Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Freitag, den 4. April. Zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin und produziert in der Wüstenwelle Tübingen. Heute mit folgenden Beiträgen. Beim schwersten Unglück in der Textilindustrie mauern Konzerne beim Entschädigungsfonds. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat Erdogan seine Machtposition klar gefestigt. Das Programm Vorbilderakademie der Fördereinrichtung Bildung und Begabung richtet sich speziell an Jugendliche mit Migrationshintergrund. Dass gerade diese, also Jugendliche mit Migrationshintergrund, bei der Ausbildungssuche weiterhin Diskriminierung ausgesetzt sind, belegt eine jüngst veröffentlichte Studie. In 3 Wochen, am 24. April, wird sich das schwerste Unglück in der Textilindustrie zum ersten Mal jähren. Das Unglück von Rana Plaza in Bangladesch, bei dem über 1.100 Menschen starben und über 1.500 teilweise schwerst verletzt wurden. Seit dem 31. März können sich die Opfer bzw. deren Angehörige für den Entschädigungsprozess registrieren lassen. Am Jahrestag selbst werden die Familien eine erste Vorauszahlung von ca. 465 Euro erhalten. Der Entschädigungsfonds für die Opfer der Rana Plaza-Katastrophe wird von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO koordiniert. Auch 3 Wochen vor dem Jahrestag ist der Fonds nur unzureichend gefüllt. Noch immer fehlen mehr als 30 Millionen von 40 Millionen US-Dollar. Die Kampagne für saubere Kleidung fordert insbesondere die verantwortlichen deutschen Firmen auf, endlich substanzielle Zahlungen zu leisten. Michel vom Radio Dreieckland Freiburg sprach mit Frauke Banse, Eilaktionskoordinatorin von der Kampagne für saubere Kleidung. Er fragte zunächst, ob die Zahlung von 465 Euro denn ausreichend sei.
Nein, das sind ja auch erst die ersten Auszahlungen. Die Auszahlungen finden auch erst am Jahrestage selber statt. Jetzt, gestern, hat die Entschädigung angefangen.
Der Opfer.
Ja, und es ist in der Tat nicht viel. Es hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Fonds noch zu fast drei Viertel oder mehr als drei Viertel ungefüllt ist. Ja, das heißt, es ist erstmal eine erste Zahlung, damit die Familien überhaupt ein bisschen Geld in der Hand haben, weil sie jetzt ja schon wirklich in großer Not sind.
Es ist ja so, dass viele gar nicht zahlen in diesen Fonds. Die Amerikaner sagen dann immer gleich Walmart und GAP. Walmart hat einen Gewinn von 19 Milliarden. Wir haben so ein bisschen kleinere Handelsunternehmen, die dort produzieren lassen. Welche sind denn das, die gewesen sind und welche haben davon gesagt, sie haben eingezahlt oder nicht eingezahlt?
Naja, also es sind schon auch sehr große, wie Benetton zum Beispiel. Ja? Also Benetton verweigert jede Zahlung. Ja? Kick gibt an, eingezahlt zu haben. Es fehlt uns aber die offizielle Bestätigung der ILO und wir wissen auch nicht, wie viel Kick eingezahlt hat. Adler Modemärkte verzeichnete in letzter Zeit hohe Gewinne und hat eine kleine Spende von 20.000 unabhängig von diesem Fonds jetzt gegeben.
Wie viel? 20.000?
20.000, das ist eine lächerliche Summe. Gleichzeitig wissen wir auch gar nicht genau, wohin diese Summe gegangen ist. Sie ist auf jeden Fall definitiv nicht in den von der ILO kontrollierten Fonds gegangen. Also von Adler erwarten wir da substanzielle Beiträge und die bleiben bisher aus. Verzögert sozusagen, sind gesprächsbereit, aber seit einem Jahr passiert da letztendlich nichts.
Also im Prinzip kann man die deutschen Handelsunternehmen passen fest ins gleiche Bild.
Naja, also sie passen ins gleiche Bild. Kick, wie gesagt, gibt an, gezahlt zu haben. Die ILO kann uns das aber nicht offiziell bestätigen, weil Kick ihr nicht die Erlaubnis gegeben hat, das auch tatsächlich zu veröffentlichen. Es gibt eine Webseite, auf der man das veröffentlichen kann. Dann hat man Zahler aufgeführt. Das wollte Kick offensichtlich nicht. Deswegen haben wir keine offizielle Bestätigung. Wir können es also nicht überprüfen.
Die ILO, damit haben wir ja schon einen Punkt da drinne, sagt, sie verwaltet diesen Fonds. Es ist viele internationale Organisationen, auch Gewerkschaftsorganisationen, es geht sich ja auch um die Arbeitsschutzbedingungen, die da garantiert werden sollen. Jetzt hören wir schon die ersten Sekunde, dass die Flucht dieser Unternehmen schon auch auf ganz andere Ebenen. Man wandert dann. Kambodscha ist zum Beispiel, wo im Januar ja Arbeiterinnenproteste auch unterdrückt worden sind und wo es auch keine Mindestlöhnenorganisationen gibt und wo es um den Kampf darum geht. Ist das eine reale Gefahr neben der Verweigerung dieser Fonds?
Naja, natürlich. Die Unternehmen gehen halt dahin, wo es am billigsten ist. Wir müssen auch das Risiko für diese Unternehmen erhöhen, tatsächlich auch Arbeitsrechte und Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette zu verletzen, indem wir zum Beispiel bessere Klagemöglichkeiten haben. Bisher ist es sehr schwierig, auf Entschädigungen zu klagen. Das muss risikoreicher werden für die Unternehmen, das tatsächlich zu riskieren, ja, dass sie das einpreisen sozusagen, ja, zu sagen, okay, wenn jetzt die Fabrik zusammenbricht, dann haben wir vielleicht kurzzeitig ein schlechtes Image und das war's, ja. Und geben ein Geld, ja, ein paar Almosen in einen irgendwo hin, ja. Also hier geht es jetzt auch erstmal, für uns geht es hier bei dem Fonds darum, dass es ein Fonds ist, der transparent von der ILO verwaltet wird oder kontrolliert wird, entlang der ILO-Konvention 121. Wir haben das Mandat, aus Bangladesch eben nicht juristisch vorzugehen, weil sich das halt eben leider auch sehr lange verzögert oft, ja, und dann auch der Ausgang ungewiss ist, sondern hier eben den Fonds mit zu unterstützen. Und hier bleibt uns nichts anderes, als auf die freiwillige Einzahlung das einzufordern. Ja?
Wenn das Dilemma so ist, wird es in diesem Zusammenhang dann neben Presseerklärungen noch weitere Aktionen oder was gibt es da Möglichkeiten für weitere Aktionen?
Na, wir begrüßen alle Aktiven, wenn sie vor den entsprechenden Geschäften Aktionen machen. Das sollten sie auch dann bei uns melden, weil wir das dann auch öffentlichkeitsmäßig mit aufnehmen, ja, in unsere Pressearbeit etc. Wir werden eine Tour mit einer Überlebenden des Unglücks machen, Anfang April, und wir planen vielfältige Aktivitäten auch direkt um den Jahrestag von Rana Plaza.
Der, wie gesagt, in knapp einem Monat sein wird.
Genau, und wir sind da auf Unterstützung angewiesen.
Wo kann man sich denn da, wenn man unterstützen will, wenden?
Da kann man auf der Kampagnenseite saubere-kleidung.de gehen und da findet man dann die Kontaktadresse.
saubere-kleidung.de. Genau. Kommen wir nochmal zum Gesamtkomplex. Wir haben jetzt angesprochen, mangelnde Zahlungsmoral in Bezug auf eine Entschädigungsform. Wir haben angesprochen, mangelnde Klagemöglichkeiten im internationalen Zusammenhang. Gibt es auf der europäischen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der EU, die ja gerne Freihandelsabkommen abschließt, aber nicht Mindeststandards garantiert, sondern sie eher in Dumping macht, gibt es dort auch Forderungen, die man erheben sollte?
Ja, da sind wir noch in der Anfangsphase. Also wir sind in der Überlegung, wie man das politisch einfangen kann, sozusagen. Ja, es gab eine sehr starke Liberalisierung des Textilsektors und eine Zunahme der Konkurrenz in den letzten Jahren. Deswegen gibt es eben auch einen sehr starken Preiskampf, ja, der sich deutlich eben auch in der Verschlechterung der Arbeitssituation niederschlägt. Und hier braucht es Regelungen und wir sind dabei, das stärker zu klären, was genau der nächste Schritte sein sollten.
Also das ist auch ein Punkt, wo sowohl Politik als auch zivilgesellschaftliche Organisationen ein wesentlich größeres Augenmerk darauf richten müssen. Also diese Abkommen, die zwischen den Freihandelszonen da praktisch geschlossen werden.
Auf jeden Fall, das ist jetzt beim Textilsektor ein bisschen komplizierter. Aber natürlich Zunahme der globalen Konkurrenz ist auf jeden Fall ein großes Problem.
Last not least, also nochmal, die Webseite vielleicht nochmal sagen.
saubere-kleidung.de.
Am vergangenen Sonntag beherrschte vor allem ein Thema die Schlagzeilen. Die Rede ist von den Kommunalwahlen in der Türkei. Bei diesen Wahlen sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Währenddessen erklärte sich die Regierungspartei AK Parti von Ministerpräsident Erdogan selbst zum Sieger der Kommunalwahlen. Trotz der Menschenrechtsverletzungen bei den Gezi-Park-Protesten, trotz der Korruptionsaffäre und der Sperrung von sozialen Netzwerken erhielt Erdogans AK-Party landesweit rund 45% der Stimmen. Nach all den negativen Berichten über Erdogan ist es schwer nachzuvollziehen, warum die BürgerInnen sich so entschieden haben. Der Islamwissenschaftler und Mitarbeiter bei Radio Korax Halle, Christoph Karmesin, war bis vor wenigen Wochen selbst in der Türkei und hat die Demonstrationen gegen die türkische Regierung miterlebt. Er hat sich einige Gedanken dazu gemacht, wie Erdogan es geschafft hat, seine Machtposition in der Türkei auszubauen. Ein Kommentar.
Die AKP hat bei den Kommunalwahlen in der Türkei offenbar die meisten Stimmen erhalten. Der türkische Premierminister Erdogan hatte die Kommunalwahlen in höchst populistischer Weise gar zur demokratischen Volksabstimmung über seine Politik und seine Glaubwürdigkeit erklärt. Dabei ist Erdogan nur in einer Hinsicht glaubwürdig, in seinem Willen zur Macht. Und was hat Erdogan in den letzten Monaten nicht alles getan, um seine Macht zu sichern? Tausende Polizeibeamte und hunderte Richter und Staatsanwälte ließ Erdogan versetzen oder entlassen, um die Korruptionsermittlungen gegen seine Regierung und gegen sich selbst zu behindern. Die Kontrolle der Medien, steht schon seit Jahren auf Erdogans Agenda. Einen Medienkonzern ließ er von befreundeten Unternehmern kaufen. Einen anderen, kritischen Medienkonzern trieb er mit Steuerforderungen in Millionenhöhe an den Rand des Ruins. Journalisten wurden mit Prozessen überzogen oder entlassen, wenn sie sich kritisch gegen Erdogan äußerten. Während des Wahlkampfes war Erdogan in seinen Massenmedien omnipräsent. Die Opposition war hingegen kaum wahrzunehmen. Justiz und Geheimdienst unterstellte Erdogan durch ein Gesetz seiner Kontrolle. Die Proteste von Anwaltsvereinigungen ignorierte er. Im Internet sorgten zahlreiche Mitschnitte von Telefongesprächen für einen detaillierten Einblick in die Machenschaften eines Premierministers Erdogan, der milliardenschwere Staatsaufträge an befreundete Unternehmer vergab, der türkischen Medienvertretern ihre Nachrichten vorschrieb, der sich bei Richtern persönlich für die scharfe Verurteilung politischer Gegner einsetzte. Ganz zu schweigen von den Telefongesprächen Erdogans mit seinem Sohn, der noch schnell ein paar Millionen Schmiergeld vor den Ermittlern der Polizei in Sicherheit bringen sollte. Erdogans Antwort auf diese Internetleaks war das höchst umstrittene Internetgesetz, mit dem beleidigende Inhalte innerhalb von Stunden gelöscht werden können. Die Löschung übernimmt ein Direktorium, das der türkischen Regierung unterstellt ist, und der Regierungschef ist Erdogan. Die Verbindungsdaten aller türkischen Internetnutzer werden 2 Jahre lang gespeichert, sodass die Urheber von Datenleaks oder aber auch oppositionelle Aktivisten leicht verfolgt werden können. Damit nicht genug, ließ Erdogan kurz vor den Kommunalwahlen Facebook und Twitter sperren, wo sich die außerparlamentarische Opposition informiert und organisiert. Da Erdogans Partei AKP im türkischen Parlament mit absoluter Mehrheit regiert, ist die außerparlamentarische Opposition wichtiger denn je. Deren Aktivitäten und Demonstrationen hat Erdogan schon im letzten Jahr von seiner Polizei brutal auseinanderprügeln lassen, ebenso in diesem Jahr. Oppositionelle Studierende werden verhaftet und misshandelt und von den AKP-hörigen Präsidenten der Universitäten mit monatelangen Studienverboten bestraft. Kritische Universitätsprofessoren sind entlassen oder sogar in Haft. Haltlose Behauptungen und Verleumdungen sind Premierminister Erdogan ebenfalls nicht fremd, wenn es darum geht, den politischen Gegner zu schädigen. Seine Behauptung, dass Gezi-Park-Aktivisten eine Moschee respektlos mit Schuhen betreten und sich dort betrunken hätten, wurde vom Imam jener Moschee widerlegt. Die Behauptung, eine Frau mit Kinderwagen und Kopftuch sei während der Gezi-Proteste von 50 halbnackten Männern belästigt worden, erwies sich angesichts der Überwachungsbilder als weitere Lüge. Erdogan fühlt sich ungeachtet aller Proteste gegen seine Maßnahmen völlig im Recht. Kritik an seiner Politik versteht er als persönliche Beleidigung. Die Opposition ist für ihn Teil einer kriminellen Verschwörung. Und nicht zuletzt in seiner Wortwahl zeigt er sich als rachsüchtiger Kleingeist. So bezeichnete er die Gezi-Park-Aktivisten als Plünderer. Den 15-jährigen Berkin Elvan, der als Unbeteiligter von einem Tränengasgeschoss der Polizei getroffen wurde und nach monatelangem Koma starb, nannte Erdogan einen Terroristen. Und auch in seiner Rede nach dem Sieg der AKP in den Kommunalwahlen bewies Erdogan, wie wenig er selbst im Moment des Sieges zum Einlenken oder gar zur Versöhnung bereit ist. »Bis in ihre Höhlen werden wir sie verfolgen. Sie werden den Preis bezahlen.« So soll sich Erdogan an seine Gegner gewandt haben. Das Fatale ist, dass man Erdogans Worte ernst nehmen muss. Erdogan wird noch autokratischer und selbstherrlicher regieren und agieren. In der Türkei werden Zensur und Repression noch schärfer werden als zuvor. Der Prozess gegen die Gezi-Protestorganisatoren im Mai dieses Jahres dürfte so zu einem Schauprozess entarten. Kritische Geister werden in der Türkei weniger denn je gefragt sein, und auch in den eigenen Reihen dürfte der paranoide Machtmensch Erdogan vermeintliche Verräter und Verschwörer suchen und ausschalten. Im August dieses Jahres wird er sich in Putin-esker Weise zum Präsidenten wählen lassen, um vielleicht im Jahr 2023 sein großes Ziel zu erreichen, sich zum 100. Geburtstag der türkischen Republik als neuer Atatürk feiern zu lassen. Das ist grotesk, kann aber so seinen Wahlbroschüren entnommen werden, und es wird hoffentlich anders kommen. Damit es aber anders kommt, müsste die säkulare Opposition bis zu den Parlamentswahlen 2015 freilich viel stärker auf die AKP-Wähler zugehen. Oder die AKP müsste sich selbst von Erdogan befreien. Allerdings wird Erdogan auch wie bisher alles tun, um an der Macht zu bleiben. Unter bestimmten Umständen könnte er sogar einen Krieg mit Syrien inszenieren, um von den wachsenden innenpolitischen Problemen abzulenken.
Kürzlich wurden wieder PISA-Studien veröffentlicht, nach denen die SchülerInnen in Deutschland bei der kreativen Bewältigung von Aufgaben im Mittelfeld liegen. Auffällig ist, dass schwächere SchülerInnen aus sozial benachteiligtem Umfeld im Vergleich besonders schlecht abschneiden. Es gibt viele Einrichtungen, die versuchen, Bildung, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus sozial benachteiligtem Umfeld zu fördern. Peter Lehmann vom Radio Lora München sprach mit Ulrike Leikhoff. Sie ist die Leiterin des Bereichs Neue Fördermaßnahmen bei Bildung und Begabung und erklärte zuerst, um was für eine Einrichtung es sich handelt.
Bildung und Begabung gibt es schon seit 30 Jahren in Einzelprojekten. Also ganz bekannt sind die bundesweiten Mathematikwettbewerbe und der Deutschen Schülerakademie und der Fremdsprachenwettbewerbe, die es, wie gesagt, schon seit sehr vielen Jahren gibt. Gründungsvater oder Mutterschiff ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Hauptförderer ist im Moment das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ungefähr vor 4 Jahren haben diese beiden großen Träger sich dazu entschlossen, Bildung und Begabung auszubauen zum Zentrum für Begabungsförderung. Das heißt, jenseits dieser drei großen klassischen Projekte sind weitere Bereiche dazugekommen im Bereich eines Internetangebotes, im Bereich von Fachtagungen und im Bereich neue Fördermaßnahmen, die sich dahingehend ausrichten, dass wir nach neuen Talenten sozusagen schauen, wo wir bisher noch nicht geschaut haben, um möglichst vielen Jugendlichen eine Chance zu geben, ihre Chancen zu erkennen und ihre Talente zu entwickeln.
Und da gibt's jetzt einen Wettbewerb für die Vorbilderakademie für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wer ist da angesprochen und was ist diese Vorbilderakademie?
Die Vorbilderakademie richtet sich an Jugendliche aller Schulformen, das ist uns ganz wichtig, der 9. und 10. Klasse, in diesem Fall in Bayern und Baden-Württemberg. Wir geben Ihnen eine Woche lang, also 8 Tage, die Gelegenheit, in verschiedene Fachrichtungen reinzuschauen. Das kann alles sein von Informatik über Sprachwissenschaft zum Beispiel bis hin zu Medizin. Vormittags haben wir die Zeit, in diese Fachrichtungen reinzuschauen, zu schauen, was versteckt sich hinter einem Fach, was kann ich damit später anfangen und an ganz konkreten Beispielen sich mal auszuprobieren, liegt mir das nicht. In den Nachmittagsbereichen gibt es Zeit dafür, eigene Talente einzubringen und anderen davon weiterzugeben, also sozusagen eigene Talente im Rahmen eines Workshops an andere weiterzugeben. Auch da ist wieder alles Mögliche denkbar, von Fußball über Persisch tanzen bis hin zu Kochen, Backen, alles Mögliche. Wichtig ist uns, deswegen auch der Name Vorbilderakademie, die Begegnung mit spannenden Persönlichkeiten, die selber zum großen Teil Zuwanderungsgeschichten haben und den Jugendlichen einfach zeigen können, was waren bei mir Hindernisse, was hat mir aber auch geholfen auf meinem Weg und was kann ich euch mitgeben aus meinen Erfahrungen, was auch euch in euren Bildungsentscheidungen und auf eurem Bildungsweg helfen kann.
Sie sagten, Kinder und Jugendliche 9., 10. Klasse können sich bewerben. Können sich auch Jugendliche bewerben, die zum Beispiel in einer Förderschule sind, zum Beispiel jugendliche Flüchtlinge, die jetzt auf einen qualifizierenden Hauptschulabschluss vorbereitet werden, aber in dem Sinn ja keine 9. oder 10. Klasse sind?
Dazu laden wir auch diese Schüler sehr gern ein. Wir haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder Flüchtlingskinder gehabt, die einfach aufgrund ihrer späten Zuwanderung auch noch gar nicht im Regelschulsystem in Anführungsstrichen angekommen sein konnten. Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen motiviert sind und dass sie wollen, also dass sie einfach diese Möglichkeit, sich über das Bildungswesen zu informieren, als eine Chance begreifen. Das ist uns wichtiger, als dass sie jetzt formal alle Kriterien sozusagen erfüllen. Wir schauen neben dem, was so klassisch ist, also wo kommen die Leute her und was bringen sie an Engagement oder an Erfahrung mit, eben auch darauf, welchen Hintergrund sie haben. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand, der braucht einfach eine Unterstützung in dem Bereich, dann laden wir den herzlich zur Bewerbung ein.
Sind da auch musische Fähigkeiten mit erfasst, also zum Beispiel singen oder musizieren?
Sehr gerne. Das bieten wir immer im Bereich der Workshops mit an. Wir haben einen Teamer, nennen wir das, also einen der betreuenden Personen, der auch im Bereich der Workshops aktiv ist und unter anderem entsteht da in der Regel immer eine kleine Musikband oder ein kleiner Chor, wo die Jugendlichen auch das sehr gut einbringen können.
Wenn man sich jetzt konkret bewerben will, wie macht man das und vor allen Dingen, wer trägt die Kosten?
Das Ganze ist für die Schüler kostenlos. Das ist uns ganz wichtig und da sind wir auch sehr froh, dass wir das so anbieten können. Das Einzige, worum man sich selber kümmern muss, ist die Anreise. Anmelden kann man sich entweder mit den Unterlagen, die man bei uns auf der Homepage findet, kann man sich dort alles runterladen unter www.bildungundbegabung.de. Vorbilderakademie. Es gibt dort auch die Möglichkeit, sich direkt online zu bewerben.
Hört sich gut an, bis auf die Fahrtkosten. Wenn die jetzt jemand nicht stemmen kann, was tut er dann?
Dann bitte einfach bei uns melden. Wir finden entweder eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Fahrgemeinschaften von hier aus anregen oder organisieren. Oder wenn das nicht möglich ist, bekommen wir auch die Kosten bestimmt irgendwie übernommen.
Im vorherigen Beitrag betonte Ulrike Leikhoff von Bildung und Begabung, ihr Projekt richte sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund, die motiviert seien und die wollten. Dass der Zugang zu Lehrstellen aber nicht nur von der individuellen Motivation abhängt, zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Die ForscherInnen entwarfen gemeinsam mit BerufsberaterInnen und BewerbungstrainerInnen 4 fiktive Bewerberprofile. Die Namen der Bewerber: Lukas Heumann, Ahmed Aylen, Tim Schultheiß und Hakan Yilmaz. Die Bewerbungen wurden dann in rund 1800 Unternehmen verschickt. Das Ergebnis: Bewerber mit deutschem Namen wurden bevorzugt und Bewerber mit Migrationshintergrund erhielten meistens eine direkte Absage. Mit dieser Studie wurde erstmals belegt, dass es auf dem deutschen Ausbildungsmarkt zu einer Diskriminierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund kommt. Über die Studie hat das Radio Korax Halle mit Ruta Jemane gesprochen. Sie ist Junior Researcher des Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Und sie hat bei der Studie mitgewirkt.
Also wir haben mit unserer Studie untersucht, ob es in Deutschland beim Zugang zu dualen Ausbildungen zur Diskriminierung kommt. Also ganz konkret: Werden Jugendliche mit türkischen Namen, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, anders behandelt als Jugendliche mit einem deutschen Namen?
Und wie sind Sie genau bei dieser Studie vorgegangen? Welche Methoden haben Sie dabei gewählt?
Also wir haben einen Korrespondenztest durchgeführt. Das heißt, wir haben 2 gleichwertige Bewerbungen von fiktiven Kandidaten bundesweit an 1794 Unternehmen verschickt und gemessen, ob sie beide eine Rückmeldung bekommen von dem Unternehmen.
Und was haben Sie dann bei der Studie nachweisen können?
Wir haben nachweisen können, dass das Rückmeldeverhalten der Unternehmen unterschiedlich ist. Also ganz konkret, dass der Bewerber mit türkischen Namen nicht nur seltener überhaupt eine Rückmeldung auf seine Bewerbung bekommt, sondern auch häufiger eine Absage. Genau, häufiger eine Absage und seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
In Ihrer Pressemitteilung schrieben Sie, dass wir es in Deutschland mit einem ernstzunehmenden Diskriminierungsproblem zu tun haben. Woran liegt es, dass Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund von Vorurteilen und ja auch negativen Assoziationen begleitet wird? Also was für Gründe konnten Sie für die Diskriminierung ausmachen?
Also wir haben neben dem Korrespondenztest auch 2 Fokusgruppen durchgeführt. Und dafür haben wir unter Berücksichtigung auch von sozialpsychologischen Erkenntnissen und auch den Ergebnissen aktueller Diskriminierungsforschung versucht, die betrieblichen Auswahlprozesse, also die Rekrutierung von Azubis, zu analysieren. Und da haben wir festgestellt, dass es eben in den meisten Fällen Ungleichbehandlung aufgrund von unbewussten Assoziationen entsteht, aber auch Stereotypen, Zuschreibungen oder der Bevorzugung von bestimmten Bezugsgruppen. Also ein Beispiel von stereotyper Zuschreibung ist, dass zum Beispiel ein Bewerber mit türkischem Namen vielleicht Ärger machen könnte oder bei den Kunden irgendwie nicht so erwünscht ist oder auch vielleicht sich nicht so gut ins Team einfügen kann und dass man dann lieber auf Nummer sicher geht und den Bewerber nimmt, der einen deutschen Namen hat.
Welche Auswirkungen haben denn diese Diskriminierung auf jene jungen Menschen, die sich auf ja, Arbeitsplätze in Deutschland bewerben?
Es kann mehrere Konsequenzen haben. Also eins ist zum Beispiel, dass es zu so einer Spirale der Desintegration führen kann. Also wenn ein Jugendlicher wiederholt die Erfahrung macht, dass er nur negative Rückmeldungen auf seine Bewerbung bekommt, dann wird er sich vielleicht entscheiden, ja, so sich Rückzugstendenzen entwickeln. Also sagen wir mal, wenn er sich vorher über Bildung und über Schulleistung identifiziert hat und da merkt, dass er nicht weiterkommt, dann wird er vielleicht sagen, okay, dieser Bereich irgendwie, mit dem kann ich jetzt nichts mehr anfangen und ich identifiziere mich jetzt über andere Bereiche, zum Beispiel über Sport. Es kann aber auch sein, dass einfach Jugendliche sagen, okay, in Deutschland finde ich zum Beispiel keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, dann muss ich mich wohl woanders umgucken
und zum Beispiel sagen, naja, dann bewerbe ich mich vielleicht in der Türkei. Und dann verliert Deutschland eben qualifizierte Fachkräfte.
Ja, Sie haben es gerade eben angesprochen. Welche weiteren wirtschaftlichen Folgen hätte das auch zum Beispiel hier für Deutschland?
Naja, Diskriminierung ist erstmal teuer, ne? Weil wenn man sich entscheidet, einen Bewerber einzuladen, nur aufgrund seiner oder nicht einzuladen aufgrund seines Namens, der aber vielleicht der qualifizierteste für den Job gewesen wäre, ja, dann hat ein Unternehmen erstmal nur Verluste, ne? Also es hat nicht die Best, sondern einfach die ihm am besten irgendwie in sein Bild passen. Und das ist für ein Unternehmen, also aus unternehmerischer Perspektive, erstmal negativ.
In einem Artikel habe ich auch gelesen, dass der Ausmaß der Ungleichbehandlung auch von der Größe des Unternehmens abhängig ist. Inwiefern wurde denn das in der Studie deutlich?
Wir haben eben unterschieden zwischen drei unterschiedlichen Unternehmensgrößen, also Betriebe mit weniger als 6 Mitarbeitern, Betriebe zwischen 6 und 50 Mitarbeitern und dann Unternehmen mit 50 und mehr Mitarbeitern. Und wir haben festgestellt, dass die Diskriminierungsrate am allerhöchsten war in Unternehmen oder beziehungsweise Betrieben mit weniger als 6 Mitarbeitern.
Und woran liegt das, dass es solche Unterschiede gibt?
Ein Grund ist vermutlich, dass bei sehr kleinen Unternehmen der Auswahlprozess weniger formalisiert ist. Das heißt, dass in der Regel nur 1 oder 2 Menschen die Bewerbung sich anschauen und das Auswahlverfahren ja also im kleinen Kreis nur stattfindet. Bei großen Unternehmen ist es eben formalisierter. Das heißt, es gibt oft Personalstelle, wo die Bewerbungen erstmal auf Vollständigkeit überprüft werden, ob sie die formalen Kriterien erfüllen und dann gucken in der Regel mindestens 3 oder 4 Leute über die Bewerbung und dann können eben mehrere Leute ihr Kommentar zu der Bewerbung abgeben.
Was können denn die Bewerber und Bewerberinnen tun, die von Diskriminierung betroffen sind? Also an wen kann man sich da jetzt wenden?
Es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die berät Betroffene von Diskriminierung und unterstützt auch zum Teil, wenn jemand sich entscheidet, den Rechtsweg zu begehen. Aber das Problem bei Diskriminierung ist, man muss es eben nachweisen können. Das heißt, wenn jetzt ein Bewerber auf all seine Bewerbungen nur Absagen bekommt, dann ist es erstmal schwierig nachzuweisen, woran es liegt. Also man muss quasi eindeutig beweisen können, dass es aufgrund zum Beispiel der ethnischen Herkunft oder aber auch unter anderem des Geschlechts oder der Nationalität oder der Religion eine Diskriminierung stattgefunden hat. Also die Beweislast liegt immer eben bei dem Betroffenen und das ist sehr schwierig. Also da braucht man eben, um den Rechtsweg zu begehen, ganz konkrete Beweise.
Was schlagen Sie für Instrumente vor, damit Diskriminierung beim Bewerbungsverfahren verhindert werden können?
Wir haben insgesamt 5 Aufgabenbereiche identifiziert, also einmal die Sensibilisierung, Anonymisierung, Professionalisierung, Aktivierung und Agenda-Setting. Und da haben wir unter anderem auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt. Also eins zum Beispiel, was sehr zeiteffizient und auch kostengünstig ist und was sich eben bei so einem formalisierten Prozess wie dem Bewerbung für einen Ausbildungsplatz besonders gut anbietet, sind anonymisierte Bewerbungsverfahren. Und da haben wir uns gedacht, man könnte eine Rahmensoftware entwickeln, die auch kleine und mittlere Unternehmen an ihre Website koppeln können und dann auf einfache Weise eine Online-Eingabemaske hat man dann und da würde man dann seine Daten eingeben und sensible Daten wie zum Beispiel der Name oder aber auch das Geschlecht oder das Geburtsdatum würden geschwärzt werden und erst wenn sich der Personalverantwortliche entscheidet, die Bewerbung finde ich toll, den möchte ich gerne einladen, weil ich finde, der hat genau die passenden Qualifikationen, dann werden diese sensiblen Daten freigeschaltet und der Personalverantwortliche sieht, wer das eigentlich ist, der hinter der Bewerbung steckt.
Was erhoffen Sie sich denn mit den Ergebnissen der Studie?
In der Vergangenheit war es oft so, dass von Vorbehalten ganz vorsichtig gesprochen wurde, wenn überhaupt. In der Regel wurde ja den Auszubildenden oder den potenziellen Auszubildenden immer unterstellt, es liegt an ihren schlechten Sprachkenntnissen, an der schlechten Schulbildung, vielleicht auch an den mangelhaften Bewerbungsunterlagen. Und wir hoffen jetzt, dass der Diskurs sich dahin verändert, dass man auch akzeptiert, dass eben auch Diskriminierung eine der maßgeblichen Ursachen dafür ist, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund weniger oft in Ausbildung einmünden als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.
Das war das ZIPFM vom 4. April 2014. Diesmal mit Beiträgen aus Freiburg, Halle und München. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Kommenden Dienstag gibt's das nächste ZIPFM, dann vom Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel. Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.